Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Das hat Henry Ford gesagt, der Pionier der Automobilindustrie. Dirk, wie viel Wind unter deinen Flügeln gibt dir dieses Einstiegszitat?
Ja, Phil, ehrlicherweise, physikalisch hat er da vollkommen recht. Aber ob wir das auf die heutige Gesprächssituation und die Probleme, die man menschlich möglicherweise hin und wieder hat, Gegenwind, den man bekommt, übertragen kann, da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel, aber wir werden es klären.
Das ist heute nämlich der Ton, der gesetzt wird. Bei uns geht es um ganz viel Widerstandsfähigkeit, um Widerstandskraft. Es ist Donnerstag und hier sind die Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Und für alle in den besten Jahren. Und in diesen besten Jahren ist gerade die Resilienz ein ganz, ganz großes Zauberwort. Umso schöner, dass wir heute Dr. Johannes Kienzler da haben. Johannes, herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön, ich freue mich total.
Johannes, schön, dass du da bist. Ja. Phil hat hier gerade schon wieder ganz dick aufgetragen und von Resilienz gesprochen. Das werden wir dann erstmal klären, was das überhaupt ist, weil ich komme da von einem ganz anderen Niveau und komme da nicht mit. Aber wir haben ja Dr. Johannes Kienzler hier und vielleicht fragt sich der ein oder andere, wer ist denn eigentlich dieser Dr. Johannes Kienzler? Ich sag's euch. Dr. Johannes Kienzler ist von Hause aus Allgemeinmediziner und heute als systemischer Coach, Trainer und ärztlicher Psychotherapeut tätig. Die Behandlung und Prävention von Überforderungssituationen ist eine seiner Tätigkeitsschwerpunkte. Als Arzt in Simbabwe und als Notarzt im Rettungsdienst hat er schon in jungen Jahren viel gesehen und erlebt. Dies und seine breite Ausbildung führen dazu, dass er heute ein von Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen geschätzter Trainer ist. Nochmal willkommen, Dr. Johannes Kienzler.
Und was für eine spannende Vita, Johannes. Könnte man sagen, dass dein Job in diesen Zeiten extrem nachgefragt ist? Leider.
Ja, ein klares Ja. Mhm. Es ist nachgefragt, weil Resilienz hat viel mit Anpassungsfähigkeit zu tun und Anpassungsfähigkeit brauchen wir, weil das Leben sich so schnell verändert, weil die Ansprüche sich verändern. Es ist alles nicht mehr so ruhig und so berechenbar und absehbar, wie es das vielleicht früher war.
Aber Johannes, jetzt erklär doch nochmal für die einfachen Leute wie mich, was ist denn eigentlich Resilienz?
Widerstandsfähigkeit.
Ja,
nicht nur, oder?
Nicht unbedingt. Sagen wir mal so, wenn ich vor 10, so meine ersten Trainings gemacht habe, vor 10, 12 Jahren oder sowas, habe ich in die Trainings immer ein langes Stück Schokolade, so ein Duplo mitgenommen und einen Metallstab. Und habe damit erklärt, Resilienz kommt eigentlich aus der Materialtechnik, nämlich die Fähigkeit eines Materiales nach Belastung in die gewünschte Form zurückzugeraten. Und wenn man einen Glasstab zum Beispiel hat und ein Glasstab biegt, dann hält er ja relativ lang, aber irgendwann kracht er. Genauso wie so eine Duplo-Schokolade, die kracht. Mhm. Ja? Mhm. Ein Aluminiumstab oder auch ein Bambus im Wind, der gibt ja nach und geht dann wieder zurück. Mhm. Und daraus leitet sich eigentlich die Definition davon ab, die Resilienz ist quasi, dass ich trotz einer Belastung in eine gewünschte Form zurückkehren kann.
Und du coachst Menschen, in die gewünschte Form zurückzukehren, nach überstandener Belastung.
Also entweder nach bestandener Überlastung.
Schon vorher im Idealfall, oder?
Das ist das Häufigste, aber im Idealfall natürlich schon vorher.
Jetzt hast du gesagt, es gibt mehr Bedarf für das, was du machst. Liegt das daran, weil man mehr Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass man möglicherweise in einer Überforderungssituation sich befindet? Oder liegt es daran, dass eben mehr Menschen eine Überforderungssituation haben? Kann ja beides sein. Oder von jedem etwas.
Ich glaube, es ist von jedem etwas. Also du hast ja erwähnt, ich habe in Simbabwe gearbeitet als junger Arzt. Das sind natürlich Menschen, die in Bedingungen leben, die mit unseren Herausforderungen nicht zu vergleichen sind. Ja. Und trotzdem gibt es da Menschen, die ganz gut zurechtkommen. Mhm. So, ja. Und ich glaube schon, dass es heute eine Mischung ist aus inneren Ansprüchen, was wir vom Leben möchten. Also das soll perfekt sein, es soll eine Optimierung sein, es soll alles möglich sein, was ich in den Medien auch sehe. Es gibt wenig Genügsamkeit oder Zufriedenheit, sondern man soll ja mehr und mehr. Und dieses kombiniert, glaube ich, einfach, dass es eine Wertevielfalt gibt, eine Zielvielfalt. Früher war es ja doch einfacher, sich an bestimmte Werte oder kulturelle Dinge zu halten. Und wenn das funktioniert hat, hat das Leben funktioniert. Ihr kennt vielleicht diese Interviews früher auf der Straße, haben die Menschen ganz häufig einfach so gesagt, ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Ja, ja.
Das sagt heute kaum mehr jemand.
Stimmt, stimmt. Liegt das vielleicht auch daran, dass die Menschen, die eine andere Prägung haben, die anders aufwachsen, die andere Widerstände als fast schon natürlich mitbekommen ins Leben hinein, dass die automatisch auch widerstandsfähiger sind?
Das ist eine ganz heiße Frage. Also ich bin davon überzeugt, dass schon ein Teil der Resilienzfähigkeit, dieser Widerstandsfähigkeit so ein Stück angeboren ist. Und einen anderen Teil lernen wir einfach. Ja? Mhm. Also man findet statistisch findet man überhäufig zum Beispiel bei Führungskräften Menschen, die Erstgeborene sind. Weil die einfach schon früh gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, weil die früh gelernt haben, sich um andere zu kümmern.
Aha, ja? Spannend. Ich bin auch Erstgeborener.
Ich also auch. Ich.
Und guck mal, was uns geworden ist.
Guck
mal,
so,
ja, genau. Aber ihr habt vielleicht auch gelernt, wenn ihr jüngere Geschwister habt, Rücksicht zu nehmen. Also quasi, du musst jetzt nicht jammern, weil deiner kleinen Schwester, die kann das noch nicht oder die muss das noch nicht. Du musst jetzt schon die Spülmaschine ausräumen und sowas. Das heißt, viele Erstgeborene werden eher damit geschult, achte nicht so auf dich, sondern achte auf das Drumherum. Achte auf die anderen.
Mhm.
Und deine Frage quasi, ist jetzt die gute Kindheit oder die schlimme Kindheit besser für Resilienz, ist schwierig, weil es ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die quasi viel schon gelernt haben einzustecken, früh auf eigenen Beinen zu stehen. Es gibt ja diesen Begriff der Parentifizierung, also Menschen, die früh schon selber wie Eltern funktionieren müssen. Die können natürlich gut auch sich durchsetzen, sind nicht so schnell kränkbar und sowas.
Ja.
Ja, das ist schon gut. Anders da wie ein Kind, das vielleicht auf dem Ponyhof aufwächst mit viel Watte.
Mhm.
Andererseits, wenn die Kindheit richtig schlecht ist, kann das natürlich auch sehr schädlich für das Selbstbewusstsein, für die Selbstsicherheit, für das Selbstvertrauen sein. Und dann ist es mit der Resilienz wieder schwieriger.
Ich möchte gerne mal das Leben einfach machen, wie es vielleicht manchmal nicht ist.
Okay.
Ja, also ich glaube, bei mir hilft das immer ganz einfach. Ja. Wenn ich irgendwie unglücklich bin, warum auch immer, hilft mir eigentlich ein ganz einfacher Realitätsabgleich.
Mhm.
Und dann stelle ich eigentlich fest, naja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, ne? wenn ich mir gegenüber ehrlich bin.
Mhm.
Oder wenn ich mich überfordert fühle, dann hilft mir eigentlich zu sagen, naja, wer wäre das nicht in der Situation? Mhm. Und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich überfordert bin.
Mhm.
Also so ganz einfache Dinge eigentlich helfen mir weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, diese Dinge zu meistern. Ich würde mich da offen gestanden nicht so dazu zählen, dass das Menschen sind, die sehr viel nachdenken, sehr viel hinterfragen, sehr häufig von der Problemseite kommen und nicht von der Lösungsseite.
So verkopft ein Stück weit.
Und,
ne?
Ja, und ich glaube, dass es da manchmal hilft, denk einfach. Denk einfach.
Aber wenn das so einfach wäre, Dirk. Wenn es so einfach wäre, einfach zu denken, also dann, weißt du, ich denke das auch immer, aber.
Mich würde mal interessieren, wenn so einer kommt zu dir und sagt, ich habe ein echtes Problem, ist ja erstmal schon mal, glaube ich, gar nicht ganz einfach zu erkennen, bin ich herausgefordert oder bin ich überfordert?
Mhm.
Das eine kann man ja als sehr angenehm und spannend empfinden und an dem anderen kann man verzweifeln. Das ist das Erste. Und dann, wie kommst du an den Menschen ran? Also mich würde mal so dein erster Schritt interessieren, wenn so einer zu dir kommt mit seinem Problem.
Darf ich dir vorher noch ein Kompliment geben? Weil du hast ja eigentlich schon zwei ganz wichtige Resilienzfaktoren angesprochen. Das eine ist die Ehrlichkeit. Also bin ich ehrlich zu mir? Bin ich ehrlich und realistisch? Und das zweite ist so ein realistischer Optimismus. Also quasi, ist das Glas halb voll oder ist es leer? Kann ich das Günstige? Einer der meiner lieblingsresilientesten Menschen ist meine 85-jährige Tante, die mich regelmäßig berührt. Die hat zum Beispiel letzten Sonntagmorgen angerufen und sie ist fast blind. Sie hat ihren Mann verloren. Ich bin jetzt aus der Klinik wieder draußen. Das wollte ich dir nur sagen. Sie hat nicht darüber geklagt, dass sie schon wieder, ich weiß nicht, das siebte Mal in den letzten 12 Monaten musste, sondern sie hat darüber erzählt, was das Gelungene war. Als sie mir mitgeteilt hat, dass der Onkel gestorben ist, hat sie ihren Fokus gemacht auf Dankbarkeit. Ich bin hier so dankbar für 60 Jahre Liebe.
Dass du so lange da warst.
Dass du so lange da und nicht, er ist weg, ich weiß jetzt nicht, wie es gehen soll. Also dieser realistische Optimismus ist was ganz, ganz Wichtiges. Eines von zwei ganz wichtigen Faktoren.
Jetzt habe ich mal eine Frage mit der Bitte um eine ganz, ganz ehrliche Antwort.
Jetzt bin ich gespannt.
Das hört sich ja aus deiner Sicht alles sehr klug und einfach und klar an. Mhm. Schaffst du es in deinem eigenen Leben, diese Maßstäbe regelmäßig anzuwenden? Oder bist du auch manchmal vor so einer Blockade, wo dir ein anderer helfen muss, über die Blockade drüber zu kommen?
Beides, ja. Also wenn ich habe ja in meinem Leben natürlich auch schon einige Krisen gehabt und überstehen müssen. Ich glaube, es gelingt mir schon, viele meiner eigenen Techniken anzuwenden, aber auch diese Ehrlichkeit zu sagen, nee, kriege ich nicht hin, jetzt muss ich, ich habe auch heute noch, obwohl ich das Ganze sehr lange schon mache, regelmäßig Supervision, ich habe Intervision, ich habe Freunde, ich bin seit 30 Jahren in einer Männergruppe, die ich einfach anrufen kann und sagen, hey, ich habe vor ein paar Jahren habe ich ein gesundheitliches Problem gehabt, das mich fast überfordert hat, und dann einfach ehrlich sein, Hilfe annehmen und in Bindung gehen.
Also ich finde sehr überzeugend und einfach, weil es sind ja die einfachen Mittel und Rezepte, die einem häufig helfen. Wenn das zu kompliziert wird, kannst du dem nicht folgen. Aber ich finde dieses Stichwort, was ich jetzt gar nicht so erwartet hätte an der Stelle, aber Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Phil ist beispielsweise 20 Jahre jünger fast als ich. Du bist ungefähr mein Alter.
Wahrscheinlich.
Mhm. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich kann mich natürlich nicht mit ihm messen in bestimmten Dingen. Er ist 20 Jahre jünger. Ist so. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich muss das dann auch einfach akzeptieren, dass er eine andere Ausstrahlung hat bei bestimmten Dingen, als ich jetzt 20 Jahre später. Ja. Oder es gibt eben auch Dinge, wo ich eben ihn erschlage mit meiner immensen Erfahrung.
Ja, vor allen Dingen hast du nach 10 Minuten schon das erste Kompliment gerade wieder bekommen von Johannes. Das ist ja
die Generation hält zusammen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde diese Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, ist ganz, ganz wichtig, weil ich kann unzufrieden sein, dass ich im Jogging-Stil momentan nur 20 Minuten hinkriege. Ich kann aber auch glücklich sein, dass ich 20 Minuten hinkriege und dass das eine Basis ist, demnächst 30 Minuten zu laufen.
Ja, wobei ich finde, das lernt man mit dem Alter. Also das ist zum Beispiel was, ich glaube, je älter du wirst, desto ehrlicher kannst du dich dir gegenüber selbst auch machen.
Desto ehrlicher musst du sein, weil du einfach merkst, dass es nichts bringt.
Das eine bedingt aber das, bedingt ja das andere, oder? Also weil du es musst, lernst du es dann auch ein Stück weit automatisch. Also ich merke schon, dass ich im Laufe meines Lebens mich ehrlicher mache mit Dingen, die mich selbst betreffen, und auch was Probleme, was Überforderung angeht, dass ich schneller an dem Punkt bin, wo ich denke, ich muss mir das selbst jetzt zugestehen, weil sonst bekomme ich ein Problem. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht der Fall.
Du hast mich vorher noch gefragt, wie ich so einsteige in manche Coachings oder sowas. Mhm. Und nicht als Einstieg, aber früher oder später provoziere ich ganz gern die Menschen und lasse mir den Begriff Größenwahn formulieren, definieren. Mhm. Und ich glaube, dass der Größenwahn, also quasi dieses, ich kann alles schaffen, wenn ich nur will, auch den Doppelmarathon und dieses oder jenes, dass das jünger noch viel mehr verbreitet ist. Und das ist ja auch gut so, wenn...
Weil du mehr leisten kannst, wenn du jung bist.
Weil du mehr leisten kannst und weil du es ja auch ausprobieren musst. Aber ich glaube, dass der Größenwahn mit unserem reiferen Alter ein bisschen kleiner wird, weil wir eben täglich damit konfrontiert sind, dass wir die Grenzen mehr erleben.
Genau, und wir haben im Leben schon erlebt, dass Leute schlauer sind als man selbst. Gab schon Leute, die waren.
Schon erlebt,
ist mir gut bei dir.
Ab und zu erlebt der Dirk das. Ganz selten. Ganz selten.
Das sind Schicksalsschläge.
Es sind ganz seltene Momente im Leben gewesen, aber habe ich schon erlebt. Aha. Ich habe schon schönere gesehen. Ne? Ich habe stärkere gesehen. Mhm. Ich habe lustigere gesehen. Mhm. Ich habe besser gekleidete gesehen. Ich habe reichere gesehen. Mhm. Also es gab sportlichere. Also ich habe schon alles nochmal erlebt. Schnelldenkende Menschen, die waren schneller als ich. Mhm. Und ich glaube, die Erfahrung und die Summe an diesen Erlebnissen führt dann dazu, dass man entspannter mit sich umgeht. Weil ich habe durchaus auch schon Leute gesehen, die weniger klug waren. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Also das heißt, es gibt nach oben und unten eben Unterschiede. Aber, und ich glaube, man geht entspannter, wenn man älter ist, damit um. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Reifere ist es, diesen jungen Heißspornen wie dem Phil zu erklären, dass es das halt gibt und dass man sich damit auch irgendwie im Leben arrangieren muss und nicht dran verzweifeln sollte.
Da will ich jetzt aber sofort reingrätschen, Dirk, weil du stellst ja automatisch diese Vergleiche dann an, ne? Mhm. das passiert ja im Leben immer automatisch. Ja. Du vergleichst dich im Beruf mit anderen, im Privatleben mit anderen, finanziell, optisch und so weiter und so fort. Das begleitet dich dein ganzes Leben, diese Vergleiche. Ja? Und diese Vergleiche führen, glaube ich, eher dazu, dass man sich auch unter Druck gesetzt und damit überfordert fühlt. Also kann man sagen, je weniger man diesen Drang verspürt, sich zu vergleichen, desto stabiler ist man auch mit sich selbst. Also als These in den Raum gestellt.
Naja, es gibt so in der Literatur ein schönes Buch, das nennt sich von Watzlawick die Anleitung zum Unglücklichsein.
Oh Gott.
Und eines in seiner der macht es sehr sarkastisch, eines seiner Anleitungen zum Unglücklichsein ist der Vergleich.
Ja.
Willst du unglücklich sein, dann vergleiche dich ständig und häufig. Hm. Und natürlich ist das ein riesiger Resilienzfaktor, diese Sichtweise, ich bin so okay, wie ich bin. Also in den Coaching zitiere ich oft, das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Zitat von Wovereit bei dem Sonderparteitag 2021, wo es alle gemunkelt haben, na, der ist doch irgendwie, mag doch Männer und so. Und jetzt 2001 war das nicht 21. Und er dann quasi gesagt hat, apropos, ich bin schwul.
Und das ist auch gut so.
Und das ist auch gut so.
Mhm.
Und das ist eines der absoluten Resilienzgeheimnisse, ja, das einfach zu sagen, es ist so und das ist gut so. Ja, vielleicht bin ich nicht so schön, vielleicht bin ich nicht so sportlich, aber wenn ich dazu stehe, ist es gut so. Und dann sind wir wieder bei der Geschichte von dem Ehrlichen.
Also ich finde das mit dem Vergleich nicht so, dass der einen in die Überforderung gleiten lässt.
Findest du?
Weil ich kann mich auch vergleichen und kann feststellen, ja, der hat ein bisschen mehr drauf als ich. Warum denn nicht? Ich muss entspannt damit umgehen, finde ich, wo ich am Ende mich vielleicht selbst positioniert sehe. Aber warum kann denn nicht der andere schlauer sein? Warum kann der nicht schöner sein? Du siehst auch einen Tick vielleicht tollen Bart.
Ja, mit meinem tollen Bart. Jetzt kommst du gleich wieder auf meine Mods-Kaffeemaschine und so weiter. Das kennen wir schon.
Ich kann damit reden.
Aber die Zeiten, glaube ich, Dirk, sind andere. Und tatsächlich heutzutage mit Internet, mit Social Media, du wirst ja permanent gezwungen zu sehen, wie erfolgreich nicht andere sind, aber zu sein scheinen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, daran scheitern auch gerade viele Menschen aus den jüngeren Generationen, Johannes, weil diese permanente Vergleichbarkeit, ja überall, du machst das Smartphone an und sofort kommt dir irgendwas reingeschossen, wo du denkst, ach, so will ich auch sein oder das brauche ich auch oder so muss ich sein. Also das ist ja eigentlich für die junge Generation eine absolute Heimsuchung.
Absolut. Du hast zwar jetzt den Begriff, du musst benutzt. Also ich glaube nicht, dass man sie muss, aber die Verführung ist natürlich hoch.
Ja, und natürlich sie ist überall. Ja.
Und sie ist überall. Sie lässt sich kaum, es ist nicht leicht, sie zu vermeiden. Ja? Also das Vergnügen daran, etwas zu verpassen, was Social Media zu verpasst, dürfte mehr sein. Und natürlich ja, ich glaube, also das erlebe ich ja, ich bin ja auch therapeutisch tätig, das erlebe ich oft für heranreifende Menschen oder heranreifende Persönlichkeit als absolute Überforderung.
Ja.
Also ich habe auch Kinder.
Das ist eine Gefahr.
Und habe eigentlich immer versucht, Vergleich zu vermeiden. Also nicht sagen, schau dir doch mal den XY an, wie toll der das macht.
Mhm.
Das ist meiner Meinung nach kein guter Erziehungsratgeber. Und dann kann ich mich nicht beschweren, wenn dann der Vergleich mit irgendwelchen Internetgrößen nicht stattfinden soll. Also ich glaube, der Vergleich ist etwas, was man aus der Erziehung junger Leute ziemlich rauslassen sollte. Die können sich mal vergleichen im Sport. Da finde ich das auch richtig. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber man muss nicht bei Dingen des Alltags immer diesen Vergleich heranziehen, weil das führt in der Tat zur Überforderung.
Weißt du, im Coaching, im systemischen Coaching arbeitet man oft mit der Geschichte, was wäre wenn?
Mhm.
Ja? Also unterschiedliche Optionen, Visionen. Was wäre, wenn ich mich mit dem oder jenem vergleiche? Wenn ich das in dem Stil mache, kann ich sie als Inspiration sehen. Ja? Ich erlebe ja auch ständig in meiner Kundschaft Menschen, wo ich denke, boah, wie haben die das hingekriegt? Geil. Und dann kann ich ja gucken, was wäre, wenn ich mit denen vergleiche? Ist es ein Vorteil? Und das sind andere Menschen, die, keine Ahnung, ein paar Millionen geerbt haben. Das macht mich unglücklich, mich da zu vergleichen.
Mhm.
Also lasse ich es lieber.
Mhm.
Und daher ist es, glaube ich, ein Training oder eine Übung, wie im Sport. Ja, mit ähnlich Starken kann man sich vergleichen. Aber muss ich jetzt Freiburg mit, ich bin übrigens Freiburg-Fan, oute ich mich jetzt hier mal gerade.
Das ist meine Geburtsstadt, da bin ich
ja,
völlig
meine
fein
auch,
mit.
Siehst du, also.
Du bist Freiburger?
Ja, ich bin Schwarzwälder und Freiburger.
Ich auch. Ja, guck mal.
Da siehst du.
Siehst du mal, guck mal. Kein Wunder, dass wir uns hier so genau. Nett unterhalten und gut.
Aber da ist ja auch so ein Punkt, mit wem vergleichen die sich? Die sind einerseits unvergleichbar. Vergleichen die sich mit Bayern, mit einer ganz, ich weiß nicht, den Faktor von Geldmöglichkeiten? Also es braucht ein Maß des Vergleiches.
Mhm. Ja? Ich glaube, ein guter Vergleich ist man selbst auch. Wenn man sich mit seiner eigenen Entwicklung, seiner Vergangenheit vergleicht und da versucht, weiterzukommen, bringt manchmal mehr, als sich mit anderen zu vergleichen. Was mich nochmal, sehr interessieren würde, wie ist es denn, wenn ich feststelle, in meinem engsten Umfeld, Kinder, Partner, Freunde, haben echt aus meiner Sicht ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, klinisches Überforderungsproblem.
Fragst du für mich, also anders. Für deinen Podcast-Partner?
Weil er kam zum Beispiel heute hier an und war echt kaputt. Ne? Ja, aber ob das natürlich nur eine Müdigkeit ist oder eine Überforderung, ist ja auch ein anderes Ding. Also ich habe es jetzt nicht als in meiner Wahrnehmung klinisch gesehen. Ne? Aber es gibt ja Leute, wo man sagt, Mensch, irgendwie brauchen die mal Hilfe. Mhm. Ne? Also aus meiner Sicht. Aber du kannst ja keinem Hilfe aufstülpen. Also wie gehe ich damit um, wenn ich in meinem Umfeld feststelle, hier ist jemand, der sollte vielleicht mal Hilfe von außen in Anspruch nehmen.
Nee, überstülpen geht natürlich nicht. Also meistens geht es ja um die engere Familie oder einen engeren Freund oder Freundin oder sowas. Ja. Also ich glaube, das eine ist nochmal, ja, gibt es gerade einen angemessenen Umstand, wenn man nachts solche Projekte hat wie du gerade, ist es angemessen, vielleicht überfordert zu sein?
Mit Dirk sowieso, aber das wird ein anderes Thema.
Ja. Oder sehe ich den Menschen halt nur noch so? Ja. Ja? Also kriege ich ihn nur noch so mit, wie du sagst, im Vergleich zu früher. Es gibt ja so Menschen, die sind immer so ein bisschen melancholisch, naja, okay. Aber es gibt ja auch Menschen, die eine lange Zeit sehr glücklich sind. Dann kommt eine Phase, wo sie eher dunkel werden oder sowas. Ja. Ich glaube, wichtig ist einfach eine liebevolle Beschreibung der Veränderungen in Ich-Form. Also ich nehme wahr, dass du zum Beispiel keine Lust mehr hast, mit mir ins Kino zu gehen oder dass du dich gar nicht mehr freust über deinen Lieblingsfußballclub oder ähnliches, ja. Und ich mache mir Sorgen. Das Ziel kann ja sein, dass der Mensch zum ersten Mal eine Erfahrung macht, dass wenn er sich äußert, wenn er ehrlich ist, dass es dann auch wieder mehr Bindung gibt. Weil oft, ich mache ja auch Paartherapie und oft erlebe ich, dass die Paare sich dann auch sehr, sehr trennen, weil der eine will nicht mehr reden, weil der andere immer sagt, du überforderst dich und voller Vorwürfe. Und so kann das nach und nach, aber letztendlich braucht ein Signal von Wohlwollen, von Treue, von Loyalität, aber auch Hilfsbereitschaft. Ja. Und das ist ja der Punkt, warum fällt es Menschen manchmal so schwer, das einzugestehen, dass sie überfordert sind. Das hat oft was mit dem Vergleich zu tun oder auch mit dem Selbstbild. Darf ich das überhaupt sein? Also bin ich schuld daran?
Ja.
Oder nicht?
Ja. Ja. Wie unterscheidet sich denn beispielsweise jetzt, wenn du deine Hilfe anbietest und auch umsetzt, Einzelpersonen oder Paare, von denen du jetzt auch schon gesprochen hast, mit Unternehmen? Also in der Arbeitswelt hast du es ja wahrscheinlich auch permanent mit Überforderung zu tun. Ob es jetzt ein einzelner Arbeitnehmer ist, es kann auch ein Arbeitgeber sein, es kann ein Vorgesetzter sein, es kann jemand sein, der wahnsinnig viel Verantwortung hat. Es kann sich aber auch eine gesamte Abteilung überfordert fühlen mit dem Druck. Ist das vom Aufbau her, von der Art der Hilfe, die du anbieten kannst, ähnelt sich das oder muss man da unterschiedlich rangehen mit Privat- und Berufsleben?
Das waren jetzt zwei Fragen.
Ja.
Das eine ist ja quasi unterschiedlich von Training und Einzelcoaching.
Ja.
Ich finde, Training hat natürlich viel mit Werkzeugkasten zu tun. Ja, da wird viel Theorie vermittelt, wird viele Überlegungen vermittelt, aber natürlich auch Möglichkeiten zur Selbstreflexion. Ja? Wenn ich Einzelcoaching mache, ist es eher so die Frage, dann haben die Menschen oft auch schon viele Werkzeuge gelesen oder geguckt, aber sie können sie nicht anwenden. Ja? Mhm. Also die haben zwar so einen Werkzeugkasten, aber der ist nicht verschlossen.
Den musst du öffnen.
Und dann suchen wir gemeinsam, wo können wir den öffnen? Was sind denn schon an Werkzeugen oder Ressourcen schon vorhanden?
Und was ist da die größte Schwierigkeit, so einen Kasten dann zu öffnen? Also woran scheitert es dann oft in den meisten Fällen? Warum kriegen die den nicht alleine auf?
Naja, meistens ist es die Angst. Also einer der häufigsten Sätze ist, ich habe nie, bei Menschen, die ausbrennen, ich habe nie gedacht, dass mich das trifft.
Ja.
Das trifft doch nur die Schwachen, die Doofen, die was weiß ich was.
Ja. Ja.
Und die Angst zu nehmen einfach, es ist okay und es geht auch wieder weg. Mhm. Ja, also gerade diese Hoffnung, die Bildung einer Vision, einer Option, dass das auch wieder weggeht. Ich mal auf Bilder hin, schauen Sie mal, ich habe schon viele Menschen begleitet. Jetzt ist es so, in 2-3 Monaten ist es vielleicht wieder so. Ist oft Überzeugungsarbeit. Es lohnt sich, den Werkzeugkasten zu öffnen.
Ist es denn so, dass es wirklich weggeht? Weil ich habe zum Beispiel im Umfeld jemanden, bei dem ich das Gefühl habe, der hat ein Thema, mhm, an dem arbeitet er sich ab, mhm, ne, und zwar intensiv. Und irgendwann ist dieses Thema gelöst, aber dann wartest du nicht lang und dann kommt das nächste Thema, mhm, um die Ecke. Mhm. Also ich habe das Gefühl, da ist fast eine Sucht nach Überforderung, nach, mhm, nach negativen Blick auf die Dinge zu erkennen. Und eigentlich geht es da nicht darum, ein Problem zu lösen, sondern ich habe das Gefühl, da ist eine Liebe dazu da, vor Hindernissen zu stehen, die dann beiseite geräumt, spannend, werden müssen. Gibt es diese Fälle auch oder ist das jetzt von mir eine ganz persönliche Beobachtung?
Jetzt würde ich fast sagen Kompliment. Aber dann
schon wieder.
Muss ich mir kleine Notiz machen, dass ich dich auch nicht vergesse.
Lass mich nicht ohne Kompliment heute hier rausgehen, bitte.
Also der Vergleich ist wichtig. Und es steht in unserem Vergleich 2-0 im Moment. Kein guter Tag für dich.
Nein, die Beobachtung ist ja richtig. Ja? Aber dann kommen wir mehr in so eine Grenze rein vom Coaching weg in eher so eine therapeutische Haltung. Und es gibt einfach Menschen, die sich dann zu Hause fühlen in sich, wenn sie überfordert sind oder wenn sie sich mit einem Problem identifizieren. Ja? Vielleicht, weil sie es zu Hause immer so erlebt haben, dass wir die sind, die immer Probleme haben und dass sie erlebt haben, dass sie über die Nichtbewältigung von Problemen Bindung erleben oder Achtsamkeit oder Zuneigung. Und dann ist meistens eigentlich das Problem viel tiefer. Ja, also es ist dann meistens irgendein Selbstwertproblem oder ein Selbstsicherheitsproblem. Das ist meistens komplexer, aber ja, natürlich, du bist nicht der Einzige, der so Menschen begegnet.
Und ist es denn so in deinem Job, dass es eher darum geht, punktuell mit einer Person zu arbeiten, um ein Problem zu lösen? Oder ist es eher, dass man mit der Person arbeiten muss, weil das Thema eigentlich nicht das konkrete Problem ist, sondern eher die vor dir sitzende Person?
Das ist richtig, ja. Also im Coaching ist es ganz häufig.
Drittes Kompliment.
So.
Pass auf, ich hole gleich auf.
Das war fast ein Eigentor. Das war ein bisschen abseits jetzt.
Dafür ziehen wir eins wieder ab. So. Da bist du noch mit einem vorn. Wart ab.
Nein, natürlich ist das so. Ganz häufig hat das Problem nichts mit der Lösung zu tun. Ja, es gibt zum Beispiel, ich mache ja auch Ausbildungen für andere Coaches und bilde die aus. Und eines der beeindruckendsten Methoden ist das sogenannte verdeckte Coaching. Das heißt, man macht ein Coaching, ohne dass der quasi Berater oder der Coach je erfährt, um was es eigentlich ging.
Mhm.
Ja, das geht.
Das geht wirklich,
das,
ne?
Das geht wirklich, das ist fast, und das ist faszinierend. Ja.
Kannst du nochmal erklären? Habe ich nicht so hundertprozentig jetzt verstanden. Also jetzt kriege ich ein Kompliment wieder abgezogen.
Damit steht es wieder 0-0.
Du hast es verstanden.
Ich habe es komplett verstanden.
Dann erklärst du doch mal,
Phil. Das ist ein Punkt für mich.
Naja, es gibt zum Beispiel so einen sogenannten Skalierungslauf. Ja, du hast ein Problem und dann heißt es, wie dicht bist du denn in der Lösung? Wenn du auf der 10 stehen würdest, hättest du schon erreicht, wo du hin willst. Wo stehst du gerade? Und dann würdest du zum Beispiel sagen, ja, ich stehe auf der 3. Dann kommt so eine typische Frage, wie hast du denn das geschafft, von der 0 auf die 3 zu kommen? Ohne zu wissen, um was es geht. Und mit solchen systemischen Fragen, mhm, unterstützt man den Coachee quasi von der 3 irgendwann auf die 7 zu kommen, ohne dass der Coach je erfahren hat, um, mhm, was es geht.
Mhm. Ah, jetzt habe ich verstanden.
Ja? Okay. Jetzt verstanden?
Jetzt habe ich verstanden.
Ja, dann kriegst du wieder einen draufgepackt. Sag mal, ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die sagen, mhm, Mensch, du bist aber langsam, du mutierst zu so einem kleinen Wutbürger, du regst ja über alles auf, was, mhm, dich inzwischen irgendwie stört.
Mir auch schon aufgefallen.
Ja, danke. Du erlebst mich ja auch häufig. Nee, das ist wirklich eine Feststellung, die ich getroffen, mhm, habe und die, mhm, ich nachvollziehen kann, wenn, mhm, mir das Menschen im Umfeld sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch ich in diese Richtung tendiere, dass ich viele, viele Hindernisse zu sehr annehme und dadurch in eine Richtung so abdrifte, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich jetzt wieder über irgendwas aufregen. Wo ist der Punkt da, wo du sagst, ab da wird's kritisch? Also ab wann sollte man da wirklich mal sich ernsthaft mit beschäftigen?
Also auch ein Kompliment. Du sprichst natürlich jetzt einen weiteren Resilienzfaktor an.
Ist aber leichtfertig mit Komplimenten.
Also quasi die Achtsamkeit. Was ist mit mir? Wie verändere ich mich oder wie verändere ich mich nicht? Ich mache es für mich einmal als Maß der Dinge. Gegenüber von meiner Praxis haben wir eine 24-Stunden-Kneipe.
Ja? Oh.
Genau, die ist wie halt, wie sie ist.
Wie sie ist, wie die so sind, ja.
Wie die halt so sind. Mhm. Und ich laufe jeden Tag dran vorbei und ich merke, an manchen Tagen denke ich, ach ja, die haben Spaß. Und an manchen Tagen denke ich, ich hole euch jetzt gleich die Polizei. Ich schnapp euch.
So nachvollziehen.
So, ja?
Ja.
Und daran kann ich ungefähr messen, wie gut ich drauf bin.
Wie es dir geht.
Wie es mir geht.
Ja. Ja?
Und so nutze ich das auch. Du hattest ja gefragt, nutze ich das für mich? Mit deiner Frage jetzt quasi, ist es noch im grünen oder im gelben Bereich, kann ich aus der Entfernung nicht so beurteilen. Ja. Aber klar, wenn du Rückmeldungen von außen bekommst, boah, du kriegst dich ja immer mehr über irgendwas auf, dann könnte man möglicherweise überlegen, gibt es irgendwelche Bedürfnisse in deinem Leben, die häufig nicht gesehen werden?
So. Ja, ich würde gerne mal ausreden im Podcast, aber mein Partner beispielsweise verhindert das immer.
Zum Beispiel. Und dann ist es ja im Coaching einen klaren Ansatz. Kannst du die Rahmenbedingungen verändern?
Nein.
Kannst du den Podcast nicht?
Ja, also kannst du den Podcast-Partner wechseln oder machst du plötzlich eins allein oder sowas? Oder änderst du innen drin die Haltung?
Ja.
Und sagst halt, okay, ich kenne ihn, der ist halt so, der redet viel.
Weißt du was, Johannes? Ich habe auch in der letzten Zeit, ich glaube, das ist schon mal ganz gut, dass man das auch selbst merkt und dass man versucht, was dagegen zu unternehmen. Ich habe ein paar Hörbücher mir beispielsweise in den letzten Monaten auch mal angehört zum Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Das hat mich aber nur dazu geführt, dass ich häufiger dann auch mich jetzt mal selbst dabei ertappe, wo ich mir denke, Mensch, ich beschäftige mich ja mit dem Thema, aber ich krieg's viel zu selten umgesetzt.
Mhm.
Also der Weg, das zu verstehen und sich auch damit zu beschäftigen, Lösungen an die Hand zu bekommen, aber dann trotzdem sofort wieder abzudriften in diese extrem emotionale Richtung und das in dem Moment völlig auszublenden, dass ich ja eigentlich weiß, dass das Quatsch ist. Da sind wir wahrscheinlich wieder bei diesem Werkzeugkoffer, den ich nicht geöffnet bekomme. Kann das sein?
Also ich hüte mich immer so ein bisschen von Ferndiagnosen oder sowas, aber nehmen wir einmal an.
Jetzt kommt.
Jetzt wird es interessant. Ja, also, schläg mich mal zurück, Johannes.
Wenn man in Lebenssituationen ist, in denen man zum Beispiel häufig zum Wutbürger oder irgendwie sehr erregt oder verärgert ist, ja, dann kann ich ja erstens mal gucken, ist es diesen Wovereit-Moment, dass ich sage, ja, so bin ich halt, ich bin halt herzhaft und leidenschaftlich, ich muss mich ab und zu aufregen, es stört mich nicht.
Mhm.
Das wäre eine Möglichkeit. Ja?
Ja.
Eine andere Möglichkeit ist natürlich zu fragen, was bräuchte es an innerer oder äußerer Veränderung, dass es mir entspannter geht.
Mhm.
Und diese Veränderungen führen ja meistens dazu, dass ich irgendwelche Entscheidungen treffen muss.
Ja.
Und das ist meistens das, was den Werkzeugkoffer zulässt. Weil Entscheidung geht ja immer nur mit einer, also wenn man diese Überlegung kennt, mit einer Akzeptanz zu einem Verzicht.
Mhm.
So ein schönes Bild. Der Schalter der Entscheidung liegt hinter der Tür der Akzeptanz.
Mhm.
Und dann ist halt die Frage, auf was akzeptiere ich zu verzichten? Und nur wenn ich das akzeptiere, kann ich Veränderungen machen. Und nur darüber kann ich möglicherweise auch das Leben gelassener gestalten, dass ich mich vielleicht über weniger Dinge weniger stark aufrege. Oder halt mich so viel aufregt, dass es noch Spaß macht. Also man kann ja auch über ein Fußballspiel oder über eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, macht ja total Spaß, sich aufzuregen.
Klar.
Aber es gibt ja auch Entscheidungen, die richtig wehtun und die richtig gemein sind.
Ja.
Und ja.
Ja, ich glaube, was man vor allem merkt jetzt im Gespräch mit Dr. Johannes Kinzler, dass es schon Sinn macht, wenn das Problem größer wird, sich auch fremde Hilfe zu holen. Weil ich glaube, das merke ich schon jetzt, dass ich hier neue Aspekte des Denkens auch über sich selbst mitbekomme von Johannes. Und das macht schon irgendwie Spaß eigentlich auch. Und bringt vielleicht auch einen der Lösung näher, wenn man eben auch einen Lösungsdruck hat. Nicht jeder hat ja einen Lösungsdruck.
Mhm.
Was mich interessieren würde, Wie erkenne ich denn eigentlich, dass ich in einem Bereich mich bewege, wo es zur gefährlichen Überforderung wird? Also wenn wirklich jetzt gefragt ist, entweder Hilfe in Anspruch zu nehmen oder wirklich meine eigene Widerstandsfähigkeit, meine Bewältigungsfähigkeit der Überforderung in Frage zu stellen.
Ich persönlich finde ein wichtiges Maß, wenn ich einen Eindruck habe, dass ich meine eigene Autonomie verliere. Also sprich, wenn ich mich häufig ganz anders da fühle, wie ich mich eigentlich gerne fühlen wollen würde, dass ich mich häufig anders da verhalte, wie ich mich eigentlich ganz gerne verhalten würde. Das ist ja oft so eine Entmachtung, dass ich zu sehr in den Automatismus reingerate und mich eben über diese Kneipe aufrege, obwohl ich eigentlich weiß, die ist halt da, es nützt nichts.
Ja, und weil es auch ein Symbol der Lebensfreude ist.
Und weil es auch Seite, ne? ein Symbol der Lebensfreude
ist. Also es ist eigentlich was Schönes, dass Menschen da rund um die Uhr reingehen können, ihr Bierchen trinken, miteinander reden, Ort der Begegnung und über das Leben sprechen. Das ist ja eigentlich was Tolles.
Genau, ja, absolut. Ich würde noch ein bisschen ergänzen mit dem Hilfe holen. Ich würde schon die ersten Schritte einfach, wie auch beim Sport, erst kleine Dinge, ja? Also erstmal mit Freunden, mit Partnern, mit wem auch immer sprechen, bevor die Hürde gleich zu einem Experten geht. Ja. Oft ist.
Ich weiß nicht, ob die Hürde da so groß ist. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich versuche ja immer, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, aber ich versuche ja dem Phil zu suggerieren, dass ich ein Riesentyp bin. Mordskerl. Okay. Ja.
Permanent
und,
übrigens.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich so eine Überforderungssituation hätte, dass ich dann vielleicht leichter mich dir öffnen könnte, als fremder Person, als ich jetzt zum Phil gehe. Ne? Also ich habe ja, was weiß ich, ich komme hier mit dem Podcast nicht zurecht. Ne? Fühle mich überfordert mit diesen hochkarätigen Gästen. Und dann weiß ich nicht, ob ich das als erstes dem Phil sagen würde. Vielleicht ja, aber vielleicht wird es mir auch leichter fallen, mit dir drüber zu sprechen.
Das stimmt bestimmt. Also ich habe ja auch oft Coaching-Klienten aus höchsten Führungsebenen. Und klar, wenn du als CEO oder als Vorstand zum Beispiel, wie gar nicht so selten, in Videokonferenzen Panikattacken bekommst und so tun musst, als wäre jetzt irgendeine Internetstörung, weil du eigentlich keine Luft mehr kriegst, dann ist es natürlich einfacher, sich jemand wie mir zu öffnen wie irgendeinem Kollegen oder irgendeinem Freund. Klar. Das ist klar. Aber dann sind wir wieder beim Selbstbild. Ja, also darf ein CEO oder ein Vorstandschef auch Panikattacken bekommen oder nicht? Ist ja das gleiche im Fußball. Dürfen die Oberprofis einen Elfmeter verschießen oder nicht? Manchmal passiert es halt.
Sagt Dr. Johannes Kienzler heute zu Gast bei den Halbzeitlegenden. Und ihr könnt all das, was wir hier heute mitnehmen, übrigens nicht nur hören, sondern auch sehen. Und zwar die besten Clips, die besten Aussagen aus unserer Folge auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook und einen WhatsApp-Kanal gibt es bei uns beispielsweise auch. Johannes, wenn du jetzt sagst, auch CEOs haben Probleme in diesen Zeiten, und dann spricht es ja sehr dafür, dass über alle Schichten der Gesellschaft tatsächlich das Thema Resilienz nach wie vor sehr groß ist. Haben wir so ein bisschen die Achtsamkeit in vielen Bereichen der Gesellschaft verloren in den letzten Jahren? Hat sich das verändert? Negativ verändert?
Ich weiß nicht, ob sich die Achtsamkeit verloren hat. Aus meiner Sicht sind es zwei große Faktoren. Das eine ist einfach die unheimlich schnell verändernde Welt. Ja, also dass immer wieder neue Ansprüche, neue Anforderungen auch in Unternehmen ein Change mit dem nächsten Change, die Werte eines Unternehmens, die Ansprüche verändern sich. Und das Zweite ist sicher die Vorstellung eines perfekten Lebens, eines wunderschönes, besonderen Lebens. Ja. Wie vorher schon mal erwähnt, solche Begriffe wie genügsam oder zufrieden werden einfach sehr wenig benutzt. Dann kommt ein, ja, willst du nicht mehr aus dir machen? Du könntest doch aber auch und so.
Ja, weil heutzutage auch abverlangt wird, dass alle alles können. Ne? Also
alle alles können und gut, es sind ja auch viele, viele Möglichkeiten. Also das ist, der Begriff heißt ja multioptionale Welt. Ja, früher war halt so, wenn du klischeehaft, wenn dein Vater am Band gearbeitet hat oder in der Grube oder so, dann war eigentlich irgendwie klar, dass du halt auch nicht in die Vorstandsetagen kommst. Heute ist es ja tatsächlich vieles möglich. Es ist von sexueller Orientierung bis Wohnort bis Religion ist ja alles offen. Und das ist einerseits wunderschön, aber andererseits geht es halt auch auf Kosten des Haltes und der Berechenbarkeit.
Was mir in deiner Rede oder bei deinen Ausführungen hängen geblieben ist, ist auch zum Beispiel von deiner Tante war das, glaube ich, ne? Dieser Punkt, dass, glaube ich, im Leben ein bisschen Dankbarkeit und ein bisschen Demut hilft. Mhm. Also das Glas ist eben halb voll und nicht halb leer. Mhm. Und Optimismus, dass das wirklich dazu beiträgt, ein zufriedenes Leben zu führen und dadurch auch mehr Widerstandsfähigkeit gegen Herausforderungen zu entwickeln. Das ist eigentlich so ein einfaches Rezept, ne? Was man sich eigentlich mal vor Augen halten müsste. Weil
vermeintlich einfach.
Man muss nicht überall der Beste sein. Sondern
nein, aber das ist eine Frage von Training, das schon in frühester Kindheit beginnt. Ja? Also ich meine, es ist doch einfach, so einen Ball ins Tor zu schießen, oder?
Eigentlich schon, ja.
Für den
schon.
Einen
also ich habe es oft genug gezeigt, das ist also eigentlich das Einfachste auf der Welt.
Also gerade als Zuschauer, wenn man das so sieht, denkt man, ja, ist doch jetzt, der steht doch frei, schießt doch dahin, wo ist das Problem? Ich glaube, es ist eine Übungssache. Ja? Du kriegst irgendeine Information, die sich erstmal sich schlecht anhört. Ja? Und das ist eine Trainingssache und Haltung zu überlegen, könnte denn da drin auch ein guter Anteil sein? Könnte sich da draus was Gutes entwickeln? Also was könnte denn sein? Das ist auch typische Coaching-Arbeit. Was ist denn das Gute daran? Was könnte das Gute daran sein? Und das ist was, das muss man trainieren. Ja? Und wenn man das, je besser man das kann, desto leichter ist es. Ja.
Gab es in deinem Leben einen Schlüsselmoment? Weil du bist ja eigentlich ein in Anführungszeichen normaler Arzt gewesen. Mhm. Allgemeinmediziner hast zwar auch Notarzt, warst auf dem Notarztwagen, aber dennoch eigentlich ein normaler Arzt. Mhm. Jetzt machst du was ganz anderes. Mhm. Gab es da irgendwie so hat es irgendwann einen Klick gemacht, ich will was anderes machen? Und wenn ja, was war da gewesen und was war die Ursache dafür?
Wenn ich es genau nehme, zwei schlechte Nachrichten. Und was wie oft in der Resilienz oder in der Überforderung ist, dass sich Werte und Ziele von mir nicht erfüllen ließen und ich es zu spät gemerkt habe. Also konkret, ich war 3, 4, 5 Jahre in der Arztpraxis. Ich habe die relativ jung gekauft mit den Vorstellungen und Werten. Ich nehme mir für jedem Zeit. Ich bin total lieb zu jedem und ich gucke, dass ich jedes Bedürfnis befriedigen kann.
So, hat sich dann irgendwie nicht gerechnet.
Und ich bin ja auch total nett zu meinen Angestellten und die dürfen sich auch so gestalten, wie sie gerne wären. So, und das habe ich gemacht, bis die Bank angerufen hat. Ja. Und gesagt hat, Sie, wir können Ihre Gehälter nicht mehr auszahlen.
Ja.
War einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ja, gleichzeitig gab es noch in Liebesdingen ziemlich große Verwirrungen und ich war ausgebrannt, ich war irgendwie ganz schön überfordert.
Und jetzt wäre doch die Frage, jetzt haben wir doch genau den Punkt, wer oder was hat dir dann geholfen?
Kommt ein verrückter Zufall. Ich bin dann mit meiner heutigen Frau auf ein Seminar, das nannte sich Partout, weil wir eben auch
zusammen durch, oder getrennt?
Zusammen, weil es mir auch nicht gut ging. So. Mhm. Da habe ich darüber berichtet und habe auch geweint und war relativ kaputt. So. Und dann stand plötzlich eine der anderen Teilnehmerinnen, die ich vorher noch nicht so groß kannte, Petra, vor mir und sagt, ich bin Coach und ich bin Unternehmensberaterin. Ich gucke mir das mal an mit deinem Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, ich bin pleite, ich kann mir nichts, das ist so jemand wie dir kann ich mir nicht leisten. Sie meint, egal, schenke ich dir. Und dann ist sie tatsächlich in Schwarzwald gekommen, hat meine Praxis durchanalysiert, sowohl finanziell als auch vor allem meine Angestellten nach Fähigkeiten, nicht so Fähigkeiten, hat 2 Tage Workshop gemacht und hat das alles erstmal umgestellt. Das heißt, plötzlich haben die Mitarbeitenden wo ganz anders gearbeitet wie vorher. Und dann dachte ich, wow, was ist denn das? Was machten die? Und dann sagt, ja, das ist systemisches Coaching. Und da war der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, das will ich aber auch lernen. Das will ich können. So.
Ja.
Dann habe ich angefangen, Ausbildung zu machen und habe dann immer mehr gemerkt, wow, das fasziniert mich.
Schön. Völlig, ja. Da müssen wir dir mal ein Kompliment zurück aussprechen dafür, dass auch du so offen umgehst tatsächlich mit deiner Geschichte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich da so ehrlich macht in vielerlei Hinsicht. Aber hat der ja auch geholfen, ne? Also der Punkt, das zu verstehen, war dann auch ein Stück weit ein Wendepunkt.
Absolut. Und ich bin immer schwierig mit diesem abgedroschenen Satz quasi, in jeder Krise liegt ein Gag.
So ein Kalenderspruch, ne?
So ein Kalenderspruch.
Jede Krise ist eine Chance.
Jede Krise ist eine Chance, genau.
Hat sich als Chance verkleidet oder irgendwie so.
So irgendwie was, ja, genau. Ja. So finde ich ihn nicht richtig, ja. Eine Krise ist meistens erstmal leise. So, ja. Aber in dieser multioptionalen Überlegung kann man sagen, vielleicht ist ja auch eine Chance drin, daran zu reifen oder was könnte mir das verändern, was könnte mir das bringen. Und wenn ich ehrlich, das ist immer wieder bei diesem ehrlich, mein Leben bilanziere, habe ich die größten Schritte meistens tatsächlich über Krisen, über Scheitern gemacht. Ja.
Ist ja eigentlich für deine, wie nennt man das eigentlich, Patienten?
Klienten oder Coaches.
Ist ja für die eigentlich auch ein gutes Beispiel. Hören die das ab und zu von dir, deine Geschichte,
um
dich noch glaubwürdiger zu machen?
Es gibt eine lustige Anekdote dazu. Bei meiner allerersten Internetseite, wo ich quasi so von Arzt auf Coach gewechselt bin, dachte ich so, oh, ich muss das verheimlichen, ich muss so tun, als wäre ich Coach schon seit 100 Jahren und habe das mit dem Arzt ganz klein gemacht und meine Coaching-Ausbildung ganz groß gemacht.
Okay.
Bis der erste Klient kam und sagt, Sie habe ich rausgesucht. Und habe ich gesagt, warum? Weil Sie haben so einen Bruch in Ihrer Vita.
Aha, ja.
Ich bin total erschrocken, weil ich dachte, ich habe es doch verheimlicht, wie ist er da drauf gekommen? Und er hat gesagt, nee, das imponiert mir.
Ja.
Das gefällt mir.
Das macht es spannend auch ein Stück weit, ne?
Absolut.
Mhm. Naja, du kannst ja mal von einem ausgehen, das habe ich auch gedacht, als ich mich auf dieses Gespräch heute vorbereitet habe, habe ich ein bisschen geguckt, was finde ich denn über den Vogel? Und dann habe ich über den Johannes Ginzler nachgelesen und habe gesehen, Mensch, der war mal Arzt und der war eigentlich auch ein ziemlich überzeugter Arzt. Ne? Mhm. Der war in Zimbabwe, der war Notarzt, also der war ja nicht irgendwie so ein zufälliger Arzt, sondern der hat es sehr, sehr gerne und mit großer Leidenschaft gemacht.
Absolut.
Und jetzt muss der eigentlich, wenn er das jetzt macht, mit mindestens eben solcher Leidenschaft, wenn nicht noch mehr Enthusiasmus, diesem neuen Job, dieser neuen Berufung anhängen. Und das hat es für mich eigentlich spannend gemacht. Muss ich sagen, war bei mir genau der gleiche Effekt wie bei deinem Coachie.
Ja. Danke. Aber das ist das mit dem ehrlich. Ja? Einfach ehrlich sagen, ja, ich bin schon mehrfach in meinem Leben gescheitert. Und meistens ist aus der Scheiterung
was Gutes,
weil ich schon auch irgendwann gelernt habe, zu gucken, könnte auch noch was Gutes draus entstehen. Was kann ich denn da draus noch machen?
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass im Fußball wahnsinnig inflationär der Begriff Resilienz verwendet wird inzwischen?
Nee, echt?
Ja, das finde ich unglaublich auffällig inzwischen, wie oft irgendwie...
Und in welcher Situation, wenn man ein Gegentor gefangen hat oder wann?
Generell in schwierigen Spielen, in Zeiten, wo man sportlich in der Krise steckt oder so, dann sagen ganz viele, ja, wir brauchen wieder mehr Resilienz. Wir müssen widerstandsfähiger sein gegen scheinbar überlegene Gegner und so. Das ist so ein totales Modewort geworden inzwischen im Profifußball. Ist total auffällig, finde ich. Ist dir noch nicht aufgefallen?
Aufgefallen ist es mir nicht, aber... Es ist ja auch spannend, weil es gibt ja Mannschaften, die wirklich mit einem trotz Rückstand und scheinbarer Chancenlosigkeit einen fantastischen Fußball spielen und andere, wo man das Gefühl hat, dass die nach dem zweiten Gegentor Mimimi machen, oder? Das müsst ihr besser beurteilen. Aber
Die gibt's definitiv. Das vertiefen wir jetzt nicht weiter an dieser Stelle. Der Dirk weiß genau, worüber wir gleich reden wollen. Ja.
Und das ist ja natürlich Resilienz von der Mannschaft. Ja? Das ist ich finde, auch wenn man die Trainer oder sogenannten Coaches am Rand sieht.
Coaches, da haben wir es wieder.
Wie die da unterschiedlich reagieren mit Niederschlägen, mit Scheitern, mit Gegentoren, wer empfängt dann beim Wechseln trotzdem die Jungs, umarmt sie.
Absolut.
Ich muss auch sagen, es hilft sehr viel, glaube ich, im Leben, wenn du schon mal die Situation des Scheiterns erlebt hast, weil dann schmeckst du eigentlich erstmal, wie süß.
Da haben wir es wieder.
Der Erfolg und
das saure die Baby Schöne schmeckt das Süße absolut, nicht so süß.
Also absolut, klar. Ich liebe eigentlich auch mal ein Scheitern, um dann wirklich diesen Erfolg, den man auch hin und wieder mal hat.
Ja,
ne? Und
man
kann ja selbst definieren, was für ein Erfolg ist, wirklich genießen zu können.
Die schönste filmerische Szene ist daraus mit Alexis Sorbas, der Grieche. Kennt ihr die? Die bauen so eine Seilbahn, weil sie Hölzer von einem Ende der Insel auf die andere bauen müssen. Total aufwendig. und dann fällt das Ding furchtbar zusammen. Also eigentlich würde man sagen, die sind voll gescheitert. Und Alexis Sorva sagt zu deinem Chef: Chef, hast du schon mal etwas so schön zusammenbrechen sehen?
Ja, wunderbar, also, das ist genau.
Googles nach, das ist einer der schönsten Positive Reframing von vom Scheitern.
Sehr
das ist
gut.
Fantastisch.
Ich finde,
zitiere ich öfters mal im Coaching auch so.
Ja, ich finde, also, da schließt sich genau dieser Kreis zu dem Bild, das du am Anfang unserer Folge auch aufgebaut hast, ne? Mit dem sich gegen den Wind stellen und etwas Neues dann am Ende da wieder rausziehen. Also wahnsinnig viele spannende Themen waren dabei. Und um all das nochmal jetzt zusammenzupacken, packt der Dirk jetzt wiederum sein Lieblingsinstrument aus, und zwar das Jagdhorn.
Okay.
Ja, das hast du schon richtig gut drauf inzwischen. Du hast geübt. Ne?
Ich habe geübt,
das
ja. Also,
geübt.
Ich vergleiche mich nur mit mir selbst, wie ich früher geblasen habe und wie ich heute in der Lage bin, diese Melodien zu intonieren. Ja?
Das warst du im Original.
Ja, aber sicher, also sicher. Nein, wir wollen Ehrlichkeit.
Ich kenne keinen talentierteren Jagdhornspieler.
Also, wir haben es probiert.
Hätte ja sein können.
Auch da ist er gescheitert.
Einzuspielen, aber es war nichts.
Auch da ist er gescheitert, der Dirk. Aber was er wirklich gut macht, im Gegensatz zum Jagdhornspielen, ist so ein bisschen am Ende unserer Gespräche hier in unserem kleinen Podcast das Ganze nochmal zusammenzufassen. Was nehmen wir heute mit, Dirk?
Also, ich habe einiges mitgenommen von Dr. Johannes Kienzler. War wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke dafür. Und einer der Punkte gleich am Anfang war eigentlich, dass er gesagt hat, die heutige Werte- und Zielvielfalt kann zu Überforderung führen, wenn man all diesen Dingen gerecht werden möchte. Dann hat er gesagt, auch das hat mich wirklich 100% und total überzeugt, Ehrlichkeit und ein realistischer Optimismus helfen, um Überforderungssituationen zu vermeiden. Auch das ist für mich ein wirklicher Kernsatz gewesen. Und als Warnsignal hat er genannt, es sollte dich warnen, wenn du dich anders fühlst, anders denkst, als du eigentlich dich fühlen oder denken möchtest. Mhm. Und wenn du da immer mal wieder dich selbst hinterfragst, bin ich eigentlich im Moment ganz anders drauf, als ich drauf sein möchte. Und wenn das der Fall ist, dann geht's zu Johannes.
Definitiv. Das ist unsere Empfehlung. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Wahnsinnig gutes Gespräch und ganz, ganz viele wichtige Dinge, die wir heute mitnehmen. Vielen Dank, dass du da warst. Da, glaube ich, können wir eine ganze Menge rausziehen von all dem.
Ich bedanke mich auch. Es war sehr, sehr nett mit euch. Sehr, sehr unterhaltsam und sehr resilient.
Ja, genau.
Es geht mir jetzt schon deutlich besser wie vor der Stunde.
Ja, Komplimente haben wir auch viele verteilt.
Phil, du weißt, ich habe mehr bekommen.
Ja, ja. Am Ende sind wir trotzdem alle heute Sieger und auch deutlich resilienter. Dankeschön, alles Gute für dich,
sehr
lieber
gerne.
Johannes
für
und
euch
Dirk.
Zwei auch.
Danke dir. Und Dirk, ich freue mich jetzt schon wieder auf nächsten Donnerstag.
Es wird auch nächsten Donnerstag wieder legendär. Ich sage sogar Halbzeit legendär.
So sieht's aus. Bis dahin. Danke, Johannes. Mach's gut.